Hallo, ihr Lieben. So schön, dass ihr heute hier dabei seid. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier beim World Peace Summit vom Ego zur Einheit, wie tatsächlich deine innere Reise den globalen Frieden, den Frieden im Außen fördern kann. Ich bin Julia Margin und heute spreche ich mit Robin über das Thema des Friedens und aber auch über das Bewusstsein der neuen Erde, was er verkörpert für mich. Und an der Stelle so schön, dass du da bist, lieber Robin. Ich freue mich sehr über das Gespräch.
Ich freue mich. Danke für die Einladung, ja.
Ja, so gerne. Genau, ich möchte euch Robin erstmal so ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, wer ist Robin, falls ihr ihn noch nicht kennt. Genau, also Robin ist auf der einen Seite, und ich sage auf der einen Seite ganz bewusst, Psychologe, ja, und hat Geisteswissenschaften studiert und auf der anderen Seite Inspirationsgeber für eine neue Erde. Und ich sage auf der einen und auf der anderen Seite, weil er eben genau diese Seiten, wenn es die denn überhaupt gibt, verbindet und einfach so ein Brückenbauer ist zwischen eben diesen Bewusstseinsebenen und aber auch den Naturwissenschaften, die den Dingen auf einer anderen Ebene auf den Grund gehen. Und wenn man sich so ein bisschen seine Vita anschaut, dann fällt auf, dass er beschreibt, dass er als Kind schon Erinnerungen hatte, die so über diese Welt, die wir alle greifen können oder sehen können, einfach auch hinausreichten. Das ist so ein bisschen verschüttet gegangen. Und dann gab es sowas wie einen Wendepunkt in seinem Leben, in dem er nämlich also einen längeren Klosteraufenthalt in einem buddhistischen Waldkloster in Thailand, ja, hatte sozusagen und da über mehrere Monate hinweg meditierte, was ich sehr spannend finde. Ich hoffe, du erzählst uns da nachher noch ein bisschen was darüber. Und schloss aber auch eben ganz we so weltliche, ja, und auch westliche Studiengänge ab, wie zum Beispiel den Master of Science in klinischer Psychologie, hat ebenfalls Philosophie und Geisteswissenschaften studiert und hat aber dann natürlich auch so erfahren, dass es da eine gewisse Begrenztheit gibt in diesen standardisierten Schulwissenschaften und genau, hat einfach dieses Innenleben, diese innere Erfahrungswelt des Menschen genauso, ja, studiert, wie aber eben auch eben die Naturwissenschaften und das immer phasenweise in seinem Leben. Er sagt selbst, wenn ich einer vergangenen Variante meiner selbst erzählt hätte, welches Selbst- und Weltbild ich irgendwann mal vertreten würde, dann hätte ich mir selbst nicht geglaubt. Genau, also er ist so ein Freigeist, ein Visionär, ein Lebenskünstler und ein Sternenlichtübersetzer. Und genau, aber natürlich auch eben Autor vieler Bücher und leitet Seminare. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch. Gibt es da noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest, Robin?
Ich glaube nicht, das war so umfangreich, wie ich selber lange nicht mehr gehört habe.
Echt? Okay.
Also. Danke, dass du mich an meine eigene Vita erinnert hast.
So gerne. Ja, es ist ja auch eine sehr umfangreiche Vita, wie ich finde. So, ich finde, da ist einfach so viel drin. Ich fand die Punkte wichtig, ja, für Menschen, die vielleicht noch nie von dir gehört haben. Genau. Ich möchte mit dir starten, lieber Robin, mit einer Frage an dich ganz persönlich so. Nämlich, was hat dich angesprochen, ganz persönlich an dem Thema Frieden? So, dass du gesagt hast, hey, hier möchtest du jetzt einfach deine Stimme dazu geben und ja, möchtest hier teilhaben. Was hat dich persönlich angesprochen an dem Thema Frieden? Wo gibt es vielleicht einfach auch eine Parallele?
Im Grunde genommen, wir lernen ja über die Polarität, die Gegenteile. Und der Kontrast dazu ist der Krieg, den ich wahrnehme, der immer mehr ausbricht, sowohl innen wie auch außen. Und das wahrzunehmen, ich fange mal auf der inneren Ebene an, wie viel Krieg in meinen eigenen Gedanken früher geherrscht hat, wie viel Krieg gegen mich selbst, gegen andere. Also jeder Gedanke, der nicht aus der Liebe kommt, der nicht aus dem Verbundenheitsbewusstsein kommt, fördert ja irgendwie die Kriegsfrequenz auf dieser Erde. Und Wenn die Wahrnehmung feiner wird, dann wird auch ziemlich schnell klar, wie viele solcher Gedanken mit dieser Ladung, dieser ich bin gegen etwas, ich will etwas nicht. Also schon das fördert diese Kriegsfrequenz. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, ne, jeder Mensch hat vielleicht so um die 60.000 Gedanken am Tag, das mal 8 Milliarden. Und dann dürfen wir uns eigentlich nicht wundern, dass sich das auch manifest im Außen spiegelt und zeigt. Und weil ich ein Feingefühl habe für die Zeitqualität, auch für das, was möglicherweise auf uns zukommt, ist es mir so am Herzen gelegen, etwas in die Welt rauszubringen, wo die Menschen erstmal in sich in Frieden kommen können. Wo klar wird, Frieden hat nur begrenzt etwas mit der materiellen äußeren Umgebungsbedingungen zu tun, sondern Frieden fängt bei mir an. In mir, mit meinen Gedanken. Wie sehr kann ich das, was gerade ist, akzeptieren und in Frieden damit kommen? Und wenn jeder das machen würde, dann hätten wir wirklich eine Basis, wo es im Außen dann keinen Krieg mehr bräuchte. Aber wir leben einfach in einer Welt, wo das getrennte Bewusstsein gerade ziemlich aktiv die letzten Atemzüge tut und wo wirklich nochmal die Trennungsfrequenzen, die Kriegsfrequenzen auf dieser Welt ganz schön hochsteigen. Und da zu schauen, was kann ich tun im Angesichts eines äußeren Krieges, der möglicherweise sogar auch noch auf uns zukommt, innerlich im Frieden zu bleiben. Das ist die Bewusstseinsarbeit, zu der ich inspirieren mag.
Das ist ja sehr, sehr schön, auch wie du es dargestellt hast. Ich möchte da einmal noch mal so ein bisschen auf dieses Außen eingehen, bevor wir dann reintauchen mehr in diese innere Welt. Weil du gesprochen hast von, es geht nicht darum, in der Frequenz zu sein, gegen etwas zu sein. Ja, also in einer nicht liebevollen Absicht, sage ich mal, ja, nach außen zu gehen und sozusagen gegen den Krieg zu sein, gegen Systeme zu sein, gegen was auch immer zu sein. Gibt es für dich so einen Punkt, wo du sagst, ja, es ist wichtig, nicht gegen etwas zu sein, und aber gleichzeitig ist es wichtig, auch laut für etwas zu werden im Außen? Oder sagst du, es ist nur die innere Arbeit? Also wo ist bei dir diese Verbindung ins Außen ganz konkret, ganz weltlich, zum Beispiel zu sagen, ja, ich stehe für die Liebe ein und ziehe so und so eine Grenze, ja, für die Liebe, für den Frieden, für was auch immer, und teile das auch im Außen. So, oder sagst du, nein, der Fokus geht nur nach innen, so, und es geht nur um die innere Arbeit. Da würde ich sehr gerne von dir was dazu hören.
Immer wenn wir in dieser Welt in eine Handlung gehen, in eine Aktion treten, dann ist die Grundlage davon unser Bewusstsein. Wenn wir die Bewusstseinsebene nicht geklärt haben, dann sind wir immer in einer reaktionellen Handlung. Wir tun etwas dagegen, als Reaktion auf etwas, was im Außen stattfindet. Immer wenn wir reaktionell handeln, dann ist unsere Tat nicht wirklich kraftvoll. Dann ist es nicht wirklich inspiriert von einem innewohnenden Bewusstseinshaltung. Und ich würde immer im Inneren beginnen und dann ist es ganz natürlich, dass wir vom Inneren heraus auch in den Ausdruck gehen, auch nach außen gehen, auch die Stimme erheben für das Unrecht. Ne, dass man da einfach den Scheinwerfer hinleuchtet. Das ist eine ganz natürliche Bewegung, wenn es aus dem Inneren heraus geboren wird. Also ich präge da immer diesen Satz, lieber aktiv kreativ statt passiv reaktiv. Das heißt, zu schauen, wie könnten wir das, was gerade ist, auf kreative Weise umwandeln. Weil letztlich geht es auch gar nicht so sehr darum, dass man etwas weghaben möchte, sondern alle Energien kann man alchemisch umwandeln. Und wenn wir viel Kriegsfrequenz zum Beispiel haben, dann ist das wenn wir es nicht dual betrachten, sondern in einem Energiespektrum, dann ist das eigentlich potenzierte Friedensenergie, die sich im Krieg ausdrückt. Also eine höhere Harmonie drückt sich im Chaos aus. Da gibt es natürlich einen Schattenaspekt, aber jedes Chaos fördert wieder eine höhere Harmonie. Das heißt, es wird ein stärkerer Frieden ausagiert, kommt in eine neue Struktur, wenn erst einmal etwas zusammenbricht oder im Chaos versinkt. Und deswegen gibt es eine Ebene in mir, die sehr dankbar für diese Spannungszustände ist, die jetzt auf dieser Welt gerade so aktiv sind. Also die Luft knistert ja förmlich vor dieser Spannung von kriegerischen Energien zwischen unterschiedlichen Parteien. Und da gibt es einfach etwas, was sich neu ordnen und neu sortieren mag. Und wenn wir jetzt in Aktion treten wollen, nach außen gehen wollen, meinetwegen auch auf eine Demonstration gehen wollen, alles hat seine Berechtigung auf seiner Ebene. Die Frage ist immer, aus welcher Bewusstseinshaltung tue ich was? Und wenn diese Frage geklärt ist, was die innewohnende Motivation ist, dann freie Fahrt voraus, dann können wir im Grunde genommen alles tun.
Danke, danke. Ja, das ist sehr, sehr schön, das nochmal so, wie du es dargestellt hast, mit der Energie. Und das ist tatsächlich, dass es ja sowas wie ein universelles Gesetz gibt, ja, dass eben dieses Chaos entsteht und dass es aber sozusagen dieses Licht des Tunnels gibt. Weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen gerade so, dass sie das Gefühl haben, oh Gott, ja, was kann ich denn überhaupt noch tun? Oder so eine, ne, das kann ja einfach die Energie, die Angst ist da, ja, so, und diese, das wirkt bei so vielen, ja, auch so beängstigend. Und eben um gerade aus dieser, ich sag jetzt mal Frequenz der Angst, meistens ist es ja die Angst vor der Angst, rauszukommen, hilft das, kann das so sehr helfen, ja, so ein bisschen diesen Blick, aus einer größeren Weite zu haben, eine Perspektive so ein bisschen größer zu machen. Ja. Und deshalb, ja, vielen Dank an der Stelle. Ich würde gerne von dir noch einmal so, was, wenn du jetzt rausschaust auf die Welt, auf diesen größeren Blick, so, was ist es deiner Meinung nach, was kollektiv einfach, also so ein bisschen die Schattenseite dessen ist, was wirkt kollektiv gerade gegen ein friedvolles Miteinander, gegen einen verständnisvollen Umgang, ja. Was ist da gerade so kollektiv los? Magst du mal in diese Schattenseite so ein bisschen, ja, uns mitnehmen?
Im Grunde genommen sind wir immer noch als Menschheit an dem Macht-Ohnmachts-Thema dran. Das heißt, sobald das Bewusstsein sich innerlich auftrennt, hat es nur sich selbst im Fokus. Und hat es sein eigenes Machtbestreben im Fokus. Ich gegen den Rest der Welt. Das ist der Existenzkampf, in das jedes getrennte Bewusstsein irgendwann hineingerät. Und der Versuch, aus diesem Existenzkampf irgendwie als Gewinner hervorzugehen, geht über Machtanreicherung. Und das sehen wir in dieser Welt sehr deutlich, zum Beispiel in der Werteverteilung, wie viel Menschen kein Geld haben und wie wenig Menschen ganz viel Geld haben. Das ist im Grunde genommen ja eine Machtakkumulation in so engem Bereich von so getrennten Wesen, dass das ganze Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist im Grunde genommen. Das heißt, ich sehe die Ursache von dem, wie die Weltsituation gerade ist auf dieser Erde, wirklich im getrennten Bewusstsein und dessen Mechanismen. Das heißt, das getrennte Bewusstsein hat nur im Blick, was es gerade braucht, was es gerade haben will, und dann versucht es, sich den größten Stück des Kuchens zu nehmen und ist nicht dazu in der Lage, sich in die Schuhe eines anderen zu stellen, nicht in der Lage, mitzufühlen. Und eines der größten Schlüssel für mich in dem Aufbrechen dieses getrennten Bewusstseins sind die Qualitäten von Mitgefühl, von Liebe, von Empathie, dass wir uns da wieder annähern, dass wir lernen, wieder mit der Natur mitzufühlen, mit allen Tieren, allen Pflanzen, allen Mitwesen. Weil ein getrenntes Bewusstsein kann im Grunde genommen nur dann die Trennung aufrechterhalten, wenn es psychopathisch wird. Das heißt, wenn es nicht mehr in der Lage ist, mit anderen Wesen mitzufühlen. Nur dann kann man in so einen Existenzkampf geraten. Und wie im Kleinen, so im Großen, das Gesellschaftssystem spiegelt uns das, aber auf der kleinen Ebene jedes einzelne Ego mit jedem Einzelnen für sich haben wollen, speist dieses Kollektivfeld. Und da auszutreten und zu sagen, ich bin nicht mehr dafür da am Dienst am Selbst, sondern am Dienst am Anderen. Das ist das, was wir in der christlichen als Nächstenliebe kennen, ne, im Christlichen. Und da beginnen wir, über unser eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Da beginnen wir wahrzunehmen, zu fühlen, dass alles lebendig ist. Das kriegen wir nicht mit, wenn wir nur in unserem eigenen Bewusstseins, im getrennten Bewusstseinsbubble, in der Blase drin leben. Und da die Wahrnehmung zu feinern, das Mitgefühl zu verfeinern und wirklich über sich hinauszuschauen und über sich hinauszuwachsen, um letztlich mitzubekommen, ja, Leben ist nicht teilbar. Ja.
Ja, ach, mein Herz geht auf. So schön, ja. Dieses auch so mit der Frage, die ich so im Kopf hatte, bevor du angefangen hast, jetzt mir zu antworten, war so dieses, okay, was kann der Einzelne wirklich tun, ja, für euch, die ihr hier zuschaut und vielleicht einfach auch diesen Gedanken hatte, den ich da so aufgefüllt habe, dieses, ja, und was kann ich als Einzelner tun, ja, und ich glaube, da hast du jetzt gerade schon, ne, bist du jetzt gerade schon drauf eingegangen, nämlich aus diesem Ich hin zum Wir zu kommen, ja, und in dieses Dienen zu kommen. Magst du da vielleicht noch irgendwas als Beispiel oder noch so, um da noch ein bisschen mehr reinzugehen, unseren Zuschauern mitgeben, wenn Menschen jetzt so das Gefühl haben, ja, und wie kann ich jetzt in meiner kleinen Welt mehr, ja, rausgehen aus diesem Ich-Bewusstsein hin zu diesem Wir-Bewusstsein, weil vielleicht bin ich gerade am Struggeln, vielleicht bin ich gerade, steht mir so und so alles bis hier oben hin, ja, und vielleicht bin ich gerade nur am Schauen, wie kann ich denn gerade überhaupt hier überleben, sage ich jetzt mal, mit all dem, was so in meinem Leben los ist. Und wie soll ich jetzt aus dem Bewusstsein heraus dahin kommen, obwohl ich das so sehr fühle? Und ich weiß, es geht ganz vielen so. Deshalb würde ich gerne mit dir da nochmal, ja, reingehen.
Im Grunde genommen dürfen wir die komplette Blickrichtung unseres Lebens verändern. Wir blicken immer aus unseren Augen raus in die Welt. Wir schauen immer, was gibt es da draußen als nächste Erfahrung? Was gibt es da draußen zu essen, zu trinken? Was gibt es da draußen, was die Nerven stimulieren, wo ich mir von der Welt etwas nehme, um irgendein inneres Loch damit zu stopfen? So ist das getrennte Bewusstsein konzipiert. Es ist selbst in sich leer. Es ist unerfüllt, es ist im Mangelzustand und dann versucht es, diesen Mangelzustand durch etwas in der Welt auszugleichen. Das heißt, wir sind immer in der Bedürftigkeit, immer im Haben-Wollen. Und dann kommt eine Erfahrung und für kurze Zeit, wenn wir das Stück Schokolade im Mund haben, dann ist es für kurze Zeit still, weil es dann gerade durch nervliche Stimulation erfüllt ist. Ist die Schokolade weg, ist es wieder leer. Dann braucht es wieder noch mehr Schokolade. Schokolade als Sinnbild für das, was wir einfach, für die Süchte. Und wir sind alle süchtig nach irgendwelchen Erfahrungen hier auf dieser Ebene. Und diese Sucht umzukehren und zu sagen, da draußen gibt es nichts mehr, was mich erfüllt. Meine Erfüllung liegt in mir. Es ist meine Aufgabe, mich aus mir heraus zu erfüllen, dass ich wieder geben kann. Weil immer, wenn ich im Mangel bin, will ich von der Welt etwas oder von anderen Menschen etwas? Na, dann ist der Partner dafür da, mein Unerfülltsein auszugleichen zum Beispiel. Und sobald sich die Blickrichtung meines Lebens von außen nach innen kehrt, kann ich tiefer tauchen und kann ich eine darunter liegende Fülle entdecken. Eine Fülle, die sich letztlich nicht aus dieser Welt speist. Die kommt von der Seelenebene. Und das dreht alles komplett um und auf einmal bin ich im Geben, im Überfließen, im Schenken. Und in dem Moment, wo ich schenke, wird es mir wieder zuteil. Das heißt, da bin ich raus aus jeder Bedürftigkeit, da bin ich einfach nur damit der Frage in mir, wie kann ich dienen? Wie kann ich den Menschen helfen, genau das zu finden, was sich in mir geöffnet hat? Und dann gibt es da draußen in der Welt nichts mehr, was man braucht in dem Sinne, sondern man ist wirklich nur noch da, um zu unterstützen, zu helfen, zu dienen. Und da steckt ein ganz, ganz große Seligkeit drin, wenn man den inneren Ort freigeschaufelt hat und wirklich ganz, ganz viel am Schenken und Geben ist.
Ich habe gerade durchs Fasten wieder ganz intensiv diese Erfahrung selbst machen können. Ich habe 1,5 Wochen gar nichts gegessen und das ist zum Beispiel auch sowas, was mich immer wieder genau in diesen Zustand bringt, ja, wenn wir vorher diese Angst haben von, ja, oh Gott, ja, ich werde nichts essen, ich werde sterben. Was ja kompletter Quatsch ist, ne? Aber einfach was so aufzeigt, wie attached wir sind an bestimmte Dinge im Außen, ja, und wie einfach es dann ist, es einfach wegzulassen, ja, und einfach damit zu sitzen, ja, einfach dann in die Themen reinzugehen. So, und ich benutze extra das Wort einfach, weil es ist im Grunde, ist es einfach. Wir stellen uns die Dinge immer so schlimm auch vor, ja, wenn wir los, also wenn wir diese Geschichten, die wir uns erzählen, wie attached wir sind an all die Dinge im Außen, und wenn wir die aber cutten, passiert im Grunde nichts. Ja, und diese Erfahrung zu machen, ist einfach auch auf einer körperlichen Ebene, finde ich, immer sehr, sehr, ja, bereichernd für mich. Und das kann man natürlich auch auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Gibt es von dir noch irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, so, das führt Menschen in so einen Zustand, das zu erkennen, so, ja, so, hey, ich bin safe, ja, es ist sicher, mit mir zu sein, so, ich, es ist alles gut, ja, so, ja.
Ja, wir dürfen uns anschauen, womit wir tagtäglich unser Ego füttern. Hat mein Ego zum Beispiel eine Schwierigkeit mit der Nahrungsaufnahme, dass es irgendwie immer ganz viel braucht, mehr als es eigentlich braucht, dann auf jeden Fall weniger Essen weglassen. Hat mein Ego Schwierigkeit damit alleine zu sein, weil es ständig unter Menschen sein muss, weil es sich ständig damit ablenken muss, dann setz dich einer Erfahrung aus, wo du wirklich mal 2, 3 Wochen für dich alleine bist. Und so können wir uns fragen, was hält mein Ego tagtäglich am Laufen? Was sind die Ego-Nahrungen, die es braucht, um am Leben zu bleiben? Und dann zu sagen, okay, ich lasse es aushungern. Und ich sterbe nicht, wenn es stirbt. Es ist vielmehr so, dass das Gefühl von innerer Weite und Freiheit immer mehr steigt, wenn das weggelassen wird. Und gleichzeitig, natürlich, wenn die Ego-Struktur, die Persönlichkeitsstruktur dran gewöhnt ist, immer so und so viele Dinge vom Außen zu beziehen, ob das jetzt Nahrung ist, ob das jetzt irgendwelche anderen Sachen sind, mit denen wir uns ständig beschäftigt halten, zum Beispiel arbeiten. Also wie viele sind in einem Workaholic-Modus drin, wo die Arbeit großer Teil ihrer Identität ist und wenn die Arbeit wegfällt, dann werden sie krank, weil der innere Selbstbezug zu der Tätigkeit so aufgebaut ist, dass keine innere Freiheit mehr da ist. Und ja, wenn man merkt, irgendwie, man ist workaholic-mäßig unterwegs, die Arbeit weglassen. einmal wirklich für längere Zeit einfach mal Atempause für sich selbst schenken. Einfach genau das weglassen, was das Ego füttert. Und am Anfang wird es ziemlich rebellieren und die Wände hochgehen und sagen, ich brauche doch meinen Stoff. Ne? Aber nach einer Zeit wird sich das wirklich entspannen und die Zwanghaftigkeit in der inneren Persönlichkeit, also Sucht und Zwang hängen immer sehr dicht beieinander, stark zusammen. Und wenn die Süchte überwunden werden, dann geht die Zwanghaftigkeit, die innere verloren und dadurch gewinnt das Leben wieder an Lebendigkeit. Also wir leben ja nur deshalb in so einem Trott von einer ständigen Wiederholung, weil wir im Grunde genommen gewissen Zwängen unterliegen. Durchbrechen wir die zwanghaften Muster, dann wird es wieder frisch, wird es wieder lebendig, wird es wieder spontan in unserem Leben.
Ja, das ist ein großes Thema, diese zwanghaften Muster. Ja, weil die uns ja im Grunde genau dort bleiben lassen. Die halten uns genau dort an diesem Platz, ja, dass es die Ich-Bezogenheit gibt. So kannst du vielleicht Beispiele nennen. Ich weiß, du gibst auch Seminare und hast mit Menschen auch schon viel gearbeitet, wie so aus deiner eigenen Praxis sozusagen diese innere Heilung, Heilung im Sinne von, ja, ich überwinde dieses oder integriere, ja, dieses Bewusstsein noch mehr zu einem dann positiven Einfluss nach außen in der Welt um uns herum geführt haben, ja, oder auch vielleicht von deiner eigenen Geschichte her, durch diese lange Zeit auch in Meditation, ja, was da in dir geheilt ist und dann ins Außen gewirkt hat.
Der innere Heilungsprozess ist im Grunde genommen ein Sterbensprozess. Wir fügen uns nichts mehr hinzu, sondern wir befreien uns von etwas, was wir in uns schon gebildet haben, in uns schon erschaffen haben. Also es wird etwas weggenommen. Für das Ego fühlt es sich wie ein Verlust an. Für das, was wir sind, ist es ein Rückgewinn von einem höheren Bewusstsein, was dann Raum nimmt in uns. Und der Heilungsweg ist im Grunde genommen etwas sehr Individuelles, auch wenn das, wo es hinführt, eine Bewusstseinsstruktur ist, die wir im Grunde genommen alle miteinander teilen, möchte ich sagen. Also etwas in uns nähert sich einem Punkt im Bewusstsein an, wo klar wird, zum Beispiel die körperlichen Grenzen sind nicht meine Grenzen. Ich bin durch nichts begrenzt in Raum und Zeit. So, das ist eine tiefe Ebene, wo das Bewusstsein im Grunde genommen immer schon heil gewesen ist. Also wir brauchen Heilung auf dieser Ebene nicht herstellen oder nicht, wir machen da nichts. Wir lassen etwas wegfallen, wir lassen das Unheile, zum Beispiel unheilsame Gedankenstrukturen wegfallen, unheilsame emotionale reaktive Muster wegfallen. Und was sich dann zeigt, ist das, was immer schon darunter gelegen hat. Das haben wir nie hergestellt, das ist nicht geboren, das stirbt nicht. Das ist etwas, ich nenne es den ewigen Wesenskern, der uns allen innewohnt. Und zu dem zurückzukehren, ist eine Heilung, die wirklich nachhaltig ist. Also auf der physischen Ebene durch bestimmte Medikamente Symptome zu unterdrücken oder abzuändern, kann immer nur stückweise Erleichterung bieten, aber nie wirklich ganz substanziell nachhaltig heilen. Und deswegen, ja, es ist ein Schritt, wo dann wirklich das ganze Leben sich verändert. Also wenn wir bereit sind, konsequent alles loszulassen, dann wird uns alles auf eine neue Art und Weise wieder geschenkt. Aber an diesen Schritt zu kommen, erstmal zu sagen, okay, ich bin, ne, ich drücke es so aus, wie es kommt, ich bin bereit zu sterben.
Ja.
Das ist dieser Punkt vollständiger Aufgabe, vollständiger Hingabe. Und solange wir noch nicht an diesem Punkt sind, mit offenen Herzen und offenen Geist die Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, ich bin bereit, komme, was wolle, ne, ich bin bereit, mein Leben in deine Hände zu geben. So, wenn wir so im inneren Dialog mit dem Göttlichen sprechen zum Beispiel. Das ist die Grundlage, von dem aus der Weg überhaupt erst losgehen kann.
Das ist so spannend, weil da mir gerade dieses Bild auch kommt, dass das auch diesen inneren Kampf, den wir führen, so schön beschreibt. Weil ich weiß, dass ganz viele, oft sind es Frauen, die zu mir kommen und sagen so, ich habe so ein tiefes Bedürfnis nach dieser Hingabe. Ja. Und ich kann es so gut nachempfinden. Und gleichzeitig ist es so, dass dieser Kampf genau das oft ist, was du gerade beschreibst. Dieses Festhalten und dieses nicht, ich will nicht aufgeben, ich will nicht sozusagen kapitulieren, ja. Und das ist der Kampf, einfach nur im Widerstand zu sein innerlich. Und das ist ja dann auch sozusagen genau dieser Krieg, dieser innere Krieg, den wir oft führen, ja. Und es passiert im Grunde nichts. Also, ne, es ist ja klar, wir sterben und ja, es tut weh, ja, es tut unseren Gedanken weh, es tut unseren, ja, so, aber es ist so befreiend. Ja, weil ja dadurch auch all diese innewohnenden Emotionen, die da irgendwie, ne, schon so lange festgehalten werden und vor denen die Furcht dann so groß ist, einfach auch fließen dürfen und befreit werden dürfen und sich damit so viel auf allen Ebenen, ja, also nicht nur auf der spirituellen oder energetischen Ebene, sondern ja auch ganz körperlich, ja, released, also befreit, ja, ins Fließen kommt und durch dieses Sterben dann dieser Funken der Lebendigkeit auch wieder da ist, ja, und das ist so ein schönes Bild für Frieden auch, finde ich.
Ja. Ja, Kapitulation, ganz wichtiges Wort, ist wie eine Friedenserklärung an dich selbst. Ist wie die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Ich gebe auf mit all dem, was ich in mir die ganze Zeit aufrecht erhalten habe, an Gedanken, an Widerständen, an so sollte es nicht sein und so weiter. Und wenn wir einmal diesen Geschmack gekostet haben, dass nach der Kapitulation, nach dem Aufgeben, das Leben wirklich erst beginnt, dass es da wirklich erst zu vibrieren beginnt, lebendig wird, dann kommen wir immer wieder an diesen Punkt. Das Leben stellt uns vor eine Herausforderung und innehalten, okay, Friedensvertrag mit mir selbst, ich kapituliere, weiße Fahne hissen. Dass man das immer und immer, immer wieder tut, bis sich gar nichts mehr auflehnt innerlich, sondern es wirklich von Moment zu Moment mit dem geht, was gerade ist. Also für Krieg braucht es immer zwei, für Frieden nur einen.
Ja.
Und das dürfen wir lernen in uns wirklich durch diese Hingabe, dieses vollständige Kapitulieren,
total,
da einzutauchen.
Ja, und gleichzeitig auch, wenn wir uns in Verbindung mit anderen Menschen befinden und dann sowas haben wie, ich habe aber doch recht. Ja, oder ich möchte so gerne doch, dass du mich verstehst, weil ich habe doch eine Meinung und ich möchte doch gesehen werden und all diese Themen. Ja, auch da ist es ja ganz viel dieses Gefühl von, nee, ich gebe jetzt nicht auf, ich kapituliere jetzt nicht, weil ich möchte doch so gern gesehen werden. Ja, und ich möchte doch, dass du mich hörst und so weiter und so fort. Magst du da einmal noch kurz drauf eingehen und vielleicht den Zuschauern mitgeben, was wäre da so deine Perspektive drauf? Was wäre was, was du vielleicht da noch mit an die Hand geben kannst?
Ja. Das Ego ist blind gegenüber sich selbst. Es kann sich selbst nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht fühlen. Und deswegen braucht es andere Menschen, von denen es gesehen wird. Deswegen braucht es die Sichtbarkeit, braucht es das von außen kommende Mitfühlen, Verstehen des eigenen Standpunkts, der eigenen Meinung etc., weil es das in sich gar nicht so wahrnehmen kann. Das heißt, auch dort sind wir immer in einer bedürftigen Haltung und brauchen von außen etwas, was wir uns innerlich nicht geben können selber. Und solange wir in diesem Muster drin sind, ist Freiheit nicht möglich. Und dann zu sehen, okay, was fordere ich von der Welt ein? Zum Beispiel, dass mein Partner, meine Partnerin mich sieht, mich liebt, mich wahrnimmt. Kann ich damit beginnen, dies als ersten Schritt von mir selbst abzuverlangen, mich selber erst einmal wahrzunehmen, mich selber erst einmal zu verstehen? Weil wenn dieser innere Schritt vollzogen ist, dann spielt es keine Rolle mehr, ob Partner, Eltern, Freunde, Verwandte etc. mir die Aufmerksamkeit schenken oder nicht, mich wahrnehmen oder nicht. Ich habe ein Gefühl zu mir selbst, zu einer tieferen Ebene. Und so weit zu kommen, das zu sagen, die Liebe, die ich für mich habe, ist so bedingungslos, dass mich selbst andere Menschen zurückweisen können und es macht nichts mit mir. Wir sind ja in so einem Mangelspiel hier auf dieser Welt und jeder sucht nach Liebe, aber keiner will es geben, weil er das Gefühl hat, dadurch zu verlieren.
Ja.
Und da in etwas reinzufinden, egal was im Außen passiert, egal wie stark irgendwelche möglichen Zurückweisungen sind, irgendwie Missverständnisse sind, nicht wahrgenommen werden etc. Egal, was uns von außen, scheinbar außen auf uns zukommt. Das Außen ist ja im Grunde genommen nur unser Spiegel. Solange wir an dem Ort sind, wo wir uns selbst wahrnehmen, was soll uns passieren? Also da sind wir wirklich an unserer inneren Quelle angeschlossen und dann kann da draußen Chaos toben, da können wir Ablehnung erfahren, da können wir Frustration von anderen Menschen erfahren, die nicht verstehen, warum wir so handeln, wie wir handeln und. Was auch immer. Mal das Szenario an die Wand. Solange wir mit der inneren Quelle verbunden sind. Ja.
Sehr schön. Ich würde gern einmal noch, was du anfangs angesprochen hast, da reingehen in dieses, was so energetisch auf uns zukommt. Magst du da einfach mal so dein, ja, was du so fühlst, was du so siehst, uns da mitnehmen? Und also einmal dieses Bild von was kommt auf uns zu, aber auch natürlich, ja, was können wir tun, um uns da gut zu halten, ja, in dem, was so auf uns zukommt.
Meine mal eines der wichtigsten Vorbereitungen auf irgendwelche äußeren Szenarien ist immer die emotionale Stabilität. Zu schauen, wie wir uns so verankern können, dass wir nicht mehr abhängig von Umgebungsbedingungen sind. Wenn das da ist, dann spielt es letztlich gar keine so große Rolle mehr, was, wann, wo passiert. Ich spüre sehr stark, dass der kollektive Emotionalkörper oder der kollektive Schmerzkörper extrem angeschlagen ist, möchte ich sagen. Also das heißt, der Schmerzkörper ist assoziiert mit dem Wasser. Das Wasser dieser Welt ist in Ungleichgewicht gekommen. Das Wasser dieser Welt ist umgekippt, könnte man sagen, ist vergiftet worden durch die vielen Emotionen, die aus der Balance geraten sind. Wasser hat immer eine ausgleichende Funktion und versucht auch, den Emotionalkörper von uns Menschen zu stabilisieren. Und nach meinem Gefühl oder meiner Wahrnehmung aufgrund dieses Ungleichgewichtes in der wässrigen Energie wird es irgendwann zu stärkeren Befreiungsschlägen von der Feuerkraft geben. Also es wird irgendwas explodieren. Ich sehe Feuer, ich sehe Vulkane, vielleicht auch einen Solarflash. Das sind alles Elemente aus dem Feuerbewusstsein, die das Wasser auch wieder in Gleichgewicht bringen. Und letztlich, wenn auf kollektiver Ebene so etwas passiert, dann ist es immer Ausdruck von dem Emotionalzustand der Menschheit. Das heißt, wenn ein Vulkan ausbricht, dann kann man sicher sein, dass das, was auf geologischer Ebene oder auch auf Wetterebene passiert, immer gekoppelt ist an den kollektiven menschlichen Bewusstseinszustand, vor allem den emotionalen Körper. Also da entlädt sich Wut zum Beispiel. Die Erde, Gaia, ist ganz, ganz eng verwoben mit den Menschen, natürlicherweise und natürlich auch mit den in uns wohnenden Emotionen. Und wenn ich mir anschaue, wie sehr wir ins Vergessen gerutscht sind, wie sehr wir das Gefühl zu uns selbst verloren haben, dann fühlt es sich jetzt nicht so danach an, dass der Übergang langsam und fließend sich gestalten wird. Mit einem leichten Widerstand könnte vielleicht ein langsamer, fließender Übergang stattfinden. Es fühlt sich eher nach einem feurig abrupten Übergang an, der erst einmal ziemlich viel von dem, was wir kennen, zerlegt. Das sind Szenarien, die vielleicht dem einen oder anderen Angst machen, wenn man sie sich vorstellt, wenn man überlegt, was da kommt. Letztlich alles, was geschieht, auch die größte Katastrophe, ist eine Chance, ist eine Möglichkeit, dass wir uns als Menschheit nochmal neu erfinden. Alles, was geschieht, geschieht für mich und nicht gegen mich oder für uns. Und in dieses Bewusstsein hineinzuwachsen, egal was auf uns zukommt, egal wie feurig es wird, egal wie heiß es wird und einfach vielleicht chaotische Zustände möglicherweise ausbrechen. All das bringt ein jetzt bereits schon bestehendes Ungleichgewicht wieder in Ausgleich. Das hat man auch auf Krankheitsebene. Die Symptome bringen ja etwas in Ausgleich, was vorher schon bestanden hat. Das heißt, der erste Schritt in Richtung Heilung ist der Ausbruch der Symptome, weil sich etwas Geistiges manifestiert, um es in Ausgleich zu bringen. Und wenn wir jetzt kollektiv zum Beispiel von der Erde symptomatische Ausbrüche haben von Vulkanen, von Unwettern, die ja auch immer mehr zunehmen, dann ist das im Grunde genommen die Erde, die sich reinigt. Also wir sind in einem Reinigungsprozess, wo ganz, ganz viel von dem alten Karma, dem alten Ballast weggewaschen wird. Und je mehr wir lernen, uns innerlich zu reinigen, desto weniger wird die große globale Reinigung dann uns betreffen.
Ja, danke dir. Gibt es da noch was, wo du so sagst, also gerade so um diese emotionale Stabilität in uns zu stärken, was würdest du den Zuschauern mitgeben, so abschließend, wenn jetzt jemand das Gespräch gelauscht hat, schon unglaublich viel hoffentlich mitgenommen hat und dann einfach so das Gefühl hat, okay, ja, wie kann ich mich jetzt, was sind so die ersten Steps, um mich noch mehr in eine emotionale Stabilität selbst zu bringen, mich halten zu können, ja? Gibt es da was, was du noch mitgeben möchtest?
Im Grunde genommen forschen, nach innen das Bewusstsein lenken und ganz genau schauen, wo bin ich einer Illusion über mich selber aufgesessen? Wo lebe ich etwas, was nicht zu mir gehört? Wo lebe ich eine Wahrheit, die gar nicht meine Wahrheit ist? Also das heißt, wir haben alle Konditionierung über Eltern, über Schule, über Studium. Da ist so viel an gesellschaftlicher Ballast, den wir uns zu eigen gemacht haben. Und da genauer hinzuschauen, ist diese Weltsicht wirklich meine oder habe ich sie nur übernommen? Und dann innerlich ausmisten. Was ist die Wahrheit? Was ist wirklich meine Wahrheit in all dem? Immer tiefer tauchen, bis wir dann wirklich in den Grund von uns selber dringen, wo dann die seelische Stimme hörbar ist. Es ist ein Läuterungsreinigungsprozess, in dem wir sind. Wir sind im Frühjahr, Frühjahrsputz, einmal innen und außen, wirklich alles rausbringen, was nicht mehr zu mir, der Version gehört, die ich gerne sein möchte. Und dann lösen sich sicherlich auch einige emotionale Blockaden dadurch.
Sehr schön. Also, ja, welche Illusion sind wir aufersessen sozusagen? Ja. Noch tiefer nach der Wahrheit graben. Sehr, sehr schön. Lieber Robin, an der Stelle natürlich, bevor du uns bitte mitnimmst, von wo können die Teilnehmer noch mehr über dich erfahren, an der Stelle schon mal ein riesengroßes Danke für dieses so bereichernde, volle Gespräch. Es war mir eine Freude, dass du hier warst so und dass du uns so viel mitgegeben hast. Genau. Magst du uns einmal noch mitnehmen, wo können wir noch mehr über dich erfahren?
Im Grunde genommen, das Internet ist voll von mir. Wer mich sucht, der findet mich. Und ja, wer den Ruf hat, auf der Homepage sind im Grunde genommen alle Angebote zusammen. Also ist wirklich sehr breit gefächert. Aber die besondersten Erfahrungsräume sind im Grunde genommen immer auf den Seminarfesten, wie wir sie nennen, die ich mit meiner Liebsten zusammengebe. Also wir geben die zu zweit. Da öffnen wir wirklich tiefe Erfahrungsräume der Transformation, der Innenschau, der Kontemplation, der Meditation. Also da sind wir am dichtesten am Kern dran von dem, was gerade einfach aufgelöst werden mag. Ja.
Sehr schön. Ja. Genau. Ist auch sehr schön. Das Internet ist voll von mir.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finden soll oder nicht, aber es ist so gekommen und gibt schon viele Beiträge inzwischen.
Ja, sehr schön. Gut, ihr Lieben, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Hattet Spaß hier beim Zuhören und Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Interview beziehungsweise oder einfach auch bei mir in der Ausbildung, in der ihr ja noch mehr über eure eigene Wahrheit erfahrt. Und bis dahin ganz, ganz viel Liebe von mir und lieber Robin, danke dir.
Danke. Tschüss.